Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
der Wirtschaftsjournalistin Birgit Marschall. Guten Tag, Frau Marschall.
Hallo.
Mein Name ist Anke Schäfer. Die Frage jetzt an Sie: Sind Sie zu Fuß gekommen hier ins Studio?
Teilweise auf den letzten Metern.
Sowieso.
Also ich habe öffentliche Verkehrsmittel genommen und bin dann aber auch ein ordentliches Stück zu Fuß gegangen.
Und es soll ja jetzt in Berlin einen neuen sogenannten vierten Abschnitt des Mobilitätsgesetzes geben. Und da soll der Fußverkehr gesetzlich geregelt werden. Das Ziel ist, der Fußverkehr, ich sage nochmal dieses lustige Wort, soll gleichberechtigter Teil der Mobilität werden. Finde ich ziemlich gut.
Finde ich auch ziemlich gut. Also eigentlich wundert einen, dass das noch nicht gibt. Also weil der Fußgänger ist ja nun ziemlich wichtig im Verkehr.
Der Flaneur auch, der genau. So durch Berlin flaniert.
Genau. Und wir haben ja ein Drittel aller Wege, habe ich jedenfalls mich auch heute nochmal schlau gemacht, ein Drittel aller Wege werden in Berlin zu Fuß zurückgelegt. Und warum soll es dafür kein Gesetz geben oder keine neuen Regeln?
Ja, und diese Regeln, was sollen die beinhalten? Zum Beispiel, dass man die Straßen in einem Anlauf überqueren kann, nicht mehr auf der Mittelinsel halten muss, das wäre tatsächlich ganz schön, ne?
Das wäre total schön, weil das ist ja auch sehr ärgerlich. Also wir haben ja in Berlin sehr große, breite Straßen. Da dauert es natürlich eine Weile, bis man die überquert hat. Und oft ist es so, dass man eben auf der Mittelinsel wieder warten muss, bis es dann beim zweiten Mal grün wird. Und man verliert da wirklich viel Zeit dabei. Und es ist sehr ärgerlich. Und viele ältere Menschen, die schaffen es eigentlich noch nicht mal die eine Hälfte zu überqueren bei einer grünen Phase. Und wenn man jetzt erreichen würde, dass man eben die Straße auch in einem Zug überqueren kann, dann wäre das ein großer Fortschritt.
Denke ich auch. Und was ich auch schön finde, breitere Gehsteige, mehr Bänke so insgesamt im Stadtraum. Und manche Nebenstraßen sollen nur mehr den Fußgängern gewidmet werden. Das ist natürlich sehr, sehr schön.
Ja, also das,
wo das möglich ist.
Das wäre ein absoluter Vorteil. Und was ich auch gelesen habe, die Beleuchtung von Wegen in der Nacht. Also das merke ich auch oft, dass das für mich ein Hindernis ist, dass ich nicht so gerne unbeleuchtete Fußwege gehe. Also wenn das verbessern würde, wäre das auch wunderbar.
Also dann guck mal, was tatsächlich davon umgesetzt wird. Im Moment ist das ja alles erstmal in der Planung. Studio 9 am Mittag an diesem Samstag. Birgit Marschall und ich blicken auf den Tag, auch auf die Woche. Wir gucken zurück und gleich geht es erstmal um eines der großen Themen dieser Woche und auch des heutigen Tages. Und das ist der Brexit. Es gab diese große Losung in Großbritannien, die hieß Take Back Control. Das war die Losung, mit der Großbritannien aus der EU aussteigen wollte. Man wollte die Kontrolle zurückhaben. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob in Großbritannien irgendjemand noch Kontrolle über das hat, was kommen wird, oder Frau Marschall?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja ein Chaos, ein Brexit-Chaos.
Chaos, so kann man das sagen. Gestern hat Premierministerin Theresa May wieder eine Abstimmung verloren im Unterhaus. Glauben Sie, dass jetzt am 12. April der harte Brexit folgt?
Nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, ich hoffe, unsere Regierungschefs, also vor allen Dingen auch die in der EU, sind vernünftig genug, das noch zu verhindern. Und die Chance, dass das passiert, ist zwar da, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht passiert, ist größer.
Und unser Korrespondent in London, Friedbert Meurer, hat heute früh sowas Ähnliches gesagt, auf die Frage, ob er meint, dass am 12. April der harte Brexit folgt.
Ich glaube das nicht. Ich halte für den wahrscheinlichsten Ausgang, dass die Briten den Brexit erheblich verschieben werden bis Ende des Jahres. Viel hängt natürlich davon ab, was die EU sagt. Nehmen wir mal an, die Briten schaffen es nicht, in den nächsten 2 Wochen eine Lösung zu finden. Keine Abstimmung erbringt eine Mehrheit. Dann geht Theresa May am 10. April zur EU, zum Gipfel. Und ich glaube deswegen nicht daran, dass die EU sagt, wir machen jetzt Schluss, uns ist der Geduldsfaden gerissen. Weil diejenigen, die am allermeisten leiden würden bei No Deal, das ist die Republik Irland.
Also um Irland willen wird die EU weiter verhandeln und weiter hoffen. Glauben Sie das auch?
Ich glaube, dass das nur ein Grund ist. Also Irland ist natürlich total wichtig, als Mitgliedsland der EU, da eben in der Nähe von Großbritannien. Aber es ist ja für uns alle von enormer Bedeutung. Also da spielen die Briten ja tatsächlich mit dem Wohlstand, mit ihrem eigenen Wohlstand. Sie haben ja jetzt schon massive wirtschaftliche Probleme und die könnten dann eben auch auf den Kontinent überschwappen und die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung steht ehrlich gesagt auf dem Spiel. Deswegen glaube ich, dass die EU-Chefs das alles tun werden, um ein No-Deal-Szenario zu verhindern.
Gleichzeitig werden sie darauf pochen, dass diese drei Forderungen aus EU-Sicht erfüllt werden, nämlich eben Frieden in Nordirland wahren, Sicherung der Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und das Einhalten aller finanziellen Verpflichtungen von Seiten Großbritanniens. Ich denke, da wird nicht dran gerüttelt werden an diesen Forderungen, dass die erfüllt werden.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und die waren ja auch relativ unstrittig. Das, worum es jetzt in letzter Zeit immer ging, war ja diese Grenze zwischen Irland und Nordirland und diese sogenannte Backstop-Regelung, wo es darum ging, dass diese Grenze erstmal offen bleiben würde, dass eben der Warenaustausch weiter stattfinden könnte. Und die sogenannten Brexiteers, also die Brexit-Befürworter, befürchten da eben, dass das so ein Schlupfloch ist dafür, dass einfach alles so weitergeht wie bisher, dass wir eben weiter einen offenen Warenaustausch zwischen der EU und Großbritannien haben und sie deswegen dann keine Freihandelsabkommen mit der EU oder mit anderen schließen könnten oder dass die dann eben keinen Sinn machen würden. Und ehrlich gesagt, ich finde das ein bisschen übertrieben, diese Einstellung der Brexiteers. Und ich glaube aber, diese anderen Voraussetzungen, die werden in Großbritannien auch nicht in Frage gestellt. Ein Punkt haben sie noch vergessen und das ist für die EU total wichtig. Großbritannien muss an der Europawahl teilnehmen, wenn der Brexit wenn es eine Verlängerung gibt. Wenn jetzt nicht der Brexit erfolgt, dann muss Großbritannien an der Europawahl teilnehmen.
Ja. Das waren jetzt sozusagen die drei Hauptforderungen für den Vertrag als Ganzen. Da war natürlich noch nicht eingepreist, dass es jetzt so sein könnte, dass die Frage ist, nehmen die Briten an der Europawahl teil oder nicht. Am Montag jetzt, also übermorgen, soll jetzt weiter an der Lösung gearbeitet werden. Was kann eine Lösung sein? Theresa May hatte gesagt, dass sie zurücktreten will, wenn das Unterhaus jetzt dem Vertrag zugestimmt hätte, was nicht der Fall gewesen ist. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass sie weiter Premierministerin bleiben wird. Was denken Sie, was könnte ein mögliches Szenario sein? Vielleicht, dass sie mit Jeremy Corbyn von Labour enger zusammenarbeitet?
Ja, das könnte ich mir vorstellen, aber das würde ja insgesamt noch nicht dazu führen, dass man wüsste, welche Positionen nimmt Großbritannien jetzt in diesen Brexit-Verhandlungen ein, weil wir wissen ja, dass Corbyn ist ja eigentlich auch ein Brexit-Befürworter. Wenn sie mit ihm zusammenarbeiten würde das ja noch nicht bedeuten, dass gleich Mehrheiten so eindeutig sind für den EU-Vertrag oder so. Ich könnte mir vorstellen, und das wäre ehrlich gesagt unser aller Wunschvorstellung, dass das britische Parlament vielleicht tatsächlich sich entscheidet für ein zweites Referendum und dann das Volk nochmal das vorgelegt bekommen würde. Und wenn Theresa May mit so einem Votum in Brüssel ankommen würde, dann würden die EU-Chefs ja alles tun, um den Weg dafür zu bereiten, dass es ein zweites Referendum gibt.
Das denke ich auch, das würden sie wahrscheinlich tun. Ja. Mal gucken, ob es so kommt. Der Brexit erstmal kein Ende in Sicht der Verhandlungen, keine Lösung in Sicht, aber das könnte eine sein. Neuer Song in unserem Programm von Deutschlandfunk Kultur, L'Abstentionniste von Severin, also der Abstinenzler, und handelt von einer Erkenntnis, dieser Song, dass der Mensch für den Planeten wohl ein mauvaise graine sei, ein schlechter Samen. Na, bin nicht sicher, ob ich da dieser Meinung bin. Frau Marschall, was sagen Sie?
Naja, also ich glaube, wir haben ja natürlich alle so ein bisschen Zweifel, ob wir als Menschen es eigentlich schaffen, sozusagen die Wende herzustellen, dass wir unsere Natur erhalten und dass wir den Planet erhalten
können. Dass wir den Planeten erhalten. Und dafür sind gestern wieder viele, viele Menschen in Berlin auf die Straße gegangen. Fridays for Future, das war wieder die große Demonstration. Greta Thunberg ist derzeit in Berlin. Waren Sie dabei? Haben Sie mit demonstriert?
Nein, leider nicht. Ich habe gestern gearbeitet. Hätte natürlich auch einen Urlaubstag nehmen können, aber ich habe es nicht getan. Ich bin auch ein bisschen älter als die jungen Menschen, die da auf die Straße gehen. Auch das ist kein Argument. Ich finde es aber ganz großartig und vielleicht schließe ich mich auch noch an.
Aha, gut. Einer, der sich angeschlossen hat, war mein Kollege Corbinian Frenzel, der gestern mit seinen beiden Töchtern da war, die ja noch klein sind, erste und vierte Klasse. Und der hat sehr von der Stimmung erzählt, war eigentlich sehr begeistert von dieser Stimmung. Hier, wo Sie jetzt sitzen, saß Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung. Und der hat gesagt, naja, wenn diese Demos an Samstagen stattfinden würden, Saturdays for Future, dann würde kaum jemand hingehen. Denn das Hauptkriterium sei sozusagen, dass die Kinder, naja, jetzt tue ich ihm Unrecht, aber ein Kriterium könnte sein, dass sie eben gerne nicht in die Schule gehen.
Ja, aber das halte ich für eine wirklich ungerechte Kritik, weil was für eine Schlagkraft hätte denn diese Bewegung von Schülern und jungen Menschen, wenn sie nicht während der Schulzeit sozusagen stattfinden würde? Das kriegt ja gerade eine Hebelwirkung dadurch und mehr Aufmerksamkeit. Und das ist jetzt nun mal, oder vielmehr das zu diskreditieren und zu sagen, die schwänzen ja alle die Schule, das lenkt ja total von dem ab, was sie eigentlich wollen, und zwar ihr berechtigtes Interesse zu vertreten, dass eben auf diesem Planeten auch noch eine lebenswerte Zukunft für jüngere Generationen da ist. Und ehrlich gesagt, wenn wir uns die Daten der Klimaforscher angucken, dann sind wir gerade dabei, diese Zukunft zu verspielen in vielen Teilen der Welt. Ich finde, diese Bewegung hat absolut Berechtigung, und jetzt zu kritisieren, dass da geschwänzt wird, das finde ich, geht eigentlich am Thema vorbei.
Greta Thunberg kriegt die Goldene Kamera heute, also diesen Medienpreis. Sie ist bei Anne Will eingeladen. Viele sagen natürlich auch, es ist wirklich ein großer Hype um diese Person. Ist dieser Hype gerechtfertigt?
Das kann man, also mag ich nicht beurteilen, oder sagen wir mal so, ehrlich gesagt, das Mädchen tut mir auch ein bisschen leid. Also ich frage mich, wie lange sie das aushält, weil es ist wirklich ein bisschen viel. Aber solche Bewegungen brauchen natürlich ein Gesicht, und es ist ja absolut fantastisch, dass diese Bewegung entstanden ist, ausgelöst von dieser einen Person oder maßgeblich in Gang gebracht von dieser einen Person. Jetzt höre ich jedenfalls von unserem Kollegen, der mit dabei war bei den Protesten, diese Bewegung verselbstständigt sich auch. Also auch wenn es jetzt Greta Thunberg nicht da ist, ist sie trotzdem, ist diese Bewegung trotzdem im Gange, und sie wird immer breiter. Und es ist zu hoffen, dass es eben auch eine andauernde, breite gesellschaftliche Bewegung wird, und zwar eine internationale, weil wir Menschen, wir müssen uns wirklich ändern, sonst ändert sich oder sonst wird die Erderwärmung leider nicht zu stoppen sein.
Und die Kinder sagen eben, und die Jugendlichen, hier geht es um unsere Zukunft. Ihr verspielt unsere Zukunft, indem ihr die falschen Entscheidungen trefft. Es gab auch die großen Demonstrationen gegen die Urheberrechtsreform. Da waren auch viele junge Leute beteiligt. Jetzt gibt es einige, die sagen, das müsste sich eigentlich im demokratischen Prozess niederschlagen, dass die Jugendlichen und die Kinder immer politischer werden, indem man zum Beispiel sie eher wählen lässt, indem man zum Beispiel sagt, ab 16 darf schon mitgewählt werden bundesweit.
Ja, das, den Schluss, den schließe ich da jetzt noch nicht draus, weil mit 16 hat man, glaube ich, noch nicht so ein umfassendes oder so ein erwachsenes Urteilsvermögen, lässt sich leicht beeinflussen oder könnte leichter beeinflussbar sein. Ich finde, die Schwelle 18 eigentlich sollte beibehalten werden. Wir sollten uns ja mal erinnern, wir hatten das auch früher schon mal bei 21. Mhm. Also ich glaube, 16, ist man noch wirklich zu unreif, um große politische Prozesse zu durchschauen und zu bewerten zu können.
Anything goes, alles ist eigentlich möglich. Alles ist nicht möglich, wenn man zu den Grünen gehört, die jetzt 40 Jahre alt werden. Die Partei feiert Geburtstag. Möglich ist zum Beispiel keine Atomkraft. Der Ausstieg aus der Atomkraft ist doch den Grünen zuzuschreiben. Das können Sie sich als Erfolgsgeschichte auf die Fahnen schreiben. Und Sie haben auch die langfristige Abschaltung der Kohlekraftwerke gefordert, setzen sich für die erneuerbaren Energien ein und haben damit jetzt eben Erfolg. Birgit Marschall von der Rheinischen Post aus dem Berliner Büro hier bei mir zu Gast in Studio 9. Sind das die Dinge, die ich jetzt genannt habe, die Grünen so erfolgreich machen, gerade in einer Zeit, in der es zum Beispiel Demonstrationen gibt gegen den Klimawandel, für Klimaschutz?
Ja, also die Rückbesinnung der Grünen auf ihre ökologischen Ursprünge, das war ja jetzt in der jüngeren Vergangenheit geschehen. Und das hat den Grünen, glaube ich, nochmal gut getan. Und was ihnen natürlich jetzt in die Hände spielt, ist, dass die Entwicklungen der Zeit ihre Themen sind. Also eben der Klimawandel, dafür, das ist eben ein Thema für die Grünen. Sie sind dafür Experten. Oder die Vermüllung der Meere mit Plastik, überhaupt das Plastikproblem. Das Thema Ernährung und Agrarwirtschaft. Das sind alles Themen, die den Grünen in die Hände spielen, und das ist ein Teil ihres Erfolgs. Ein anderer Teil ist, dass sie sich jetzt mit einer neuen Parteiführung, Robert Habeck und Annalena Baerbock, neu aufgestellt haben. Dadurch ist frischer Wind hereingekommen. Die alte Generation, Jürgen Trittin, Claudia Roth und so weiter, haben Platz gemacht. Und das hat die Grünen, glaube ich, für viele Wähler wieder interessant gemacht. Und das zeigt sich auch in den Umfragen.
In
der Tat.
Sie
liegen da ja bei 18-19%.
Genau. Und auch wenn man das ZDF-Politbarometer betrachtet, die Liste der 10 wichtigsten Politikerinnen und Politiker, da steht jetzt Robert Habeck, Grünen-Chef, ganz oben und nicht mehr die Kanzlerin. Das ist schon erstaunlich. Ich will nochmal Nikolaus Blome zitieren, der gestern von der Bild-Zeitung hier war. Der hat gesagt, die Grünen hätten eben erkannt, was der SPD gerade aus dem Blick gerät, nämlich, dass man die Wahlen in der Mitte gewinnt. Und sie wollen gerne in der nächsten Regierung mitregieren. Und insofern, ja, ist es gut, sagt er, dass sie ihren Kurs in die Mitte führen.
Ja, ich glaube, das ist eine richtige Analyse. Das würden die selber natürlich nicht so gerne zugeben, weil sie müssen immer aufpassen, dass sie linke Grünen-Wähler nicht verlieren. Also sehr viele Grünen-Wähler, ich würde sagen ungefähr die Hälfte oder sogar noch ein bisschen mehr, ticken eher links. Es ist also bei der Wählerschaft auch immer nicht immer sehr umstritten, wollen wir schwarz-grün oder wollen wir rot-rot-grün. Und deswegen muss man die natürlich auch alle mitnehmen. Aber der Kurs von Robert Habeck und Annalena Baerbock ist ganz klar in Richtung Mitte. Sie haben ja jetzt auch an diesem Wochenende einen großen Konvent veranstaltet, wo es um ein neues Grundsatzprogramm geht. Und Ziel dieses Grundsatzprogramms ist es aus meiner Sicht, sich breiter aufzustellen. Sie nennen sie sich jetzt ja auch Bündnispartei, also erinnern sich an diesen Beinamen oder an ihren Namen. Also sie heißen ja Bündnis 90-die Grünen und wollen sich jetzt als Bündnispartei, also als eine Art Plattform für gesellschaftliche Bewegungen verstehen.
Genau, Sie sagen, Sie sind bereit für gelebte Gemeinsamkeit.
Genau, das kann natürlich
vieles heißen.
Ja. Und jede Gruppe, die irgendwas gut findet an den Grünen, könnte sich sozusagen anschließen. Und das ist es, glaube ich, auch, dass man sagt, nicht alles, was die Grünen propagieren, muss man gut finden. Also wie, was weiß ich, dass man jetzt zum Beispiel sich mehr vegetarisch ernährt oder sowas. Aber wenn man andere Dinge gut findet bei den Grünen, dann wollen die Grünen auch wählbar sein. Also es ist sozusagen, sie wollen sich, wie ich schon sagte, breiter aufstellen und das möglichst ideologiefrei. Also sie wollen dieses Label Verbotspartei, das sie sich selber ja nie gegeben haben, sondern von anderen gekommen ist. Aber sie wollen reagieren darauf, dass viele sie so wahrgenommen haben wie eine Verbotspartei. Als ob sie mit dem großen Zeigefinger durch die Gegend laufen. Das wollen sie abschütteln.
Sie haben aber ein Problem, und das ist die Lage im Osten. Da haben sie ja lange Zeit keine guten Quoten gehabt. Aber es gibt auch da einige Lichtblicke. Zum Beispiel in Greifswald wurde 2015 ein grüner Oberbürgermeister gewählt. Das war der erste in Ostdeutschland und der ist relativ erfolgreich. Und auch in großen Städten, in Leipzig, in Rostock, haben die Grünen durchaus Zulauf. Aber weiterhin bleibt halt diese Frage, können die Grünen im Osten wirklich auf lange Sicht auch punkten?
Also sie rechnen sich jedenfalls jetzt Chancen aus, auch dort eben über die 5%-Hürden erstmal zu kommen. Sie hängen ihre Ziele nicht so hoch, also sie wollen nicht an die 20% kommen, da sind sie auch ganz realistisch. Aber wenn man es schafft, in die Nähe von 10% zu bekommen, dann wäre das eben auch schon ein großer Erfolg. Und dort, wir haben im Osten eben tatsächlich auch ein starkes Stadt-Land-Gefälle. Also Sie haben es ja gerade aufgezählt, in den Städten gibt es eben viele aufgeschlossene Wähler, die auch die Grünen wählen würden. Aber eben in den ländlichen Regionen, den sogenannten abgehängten Regionen, dort, wo eben auch rechte Kräfte stark sind, also wo die NPD stark ist oder die AfD, da sind die Grünen eher in der Minderheit. Aber sie stellen sich eben auch auf als die Gegner der AfD. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Rezept. Also wenn man tatsächlich gegen die AfD ist, dann bieten sich die Grünen als diejenigen an, die ihre Hauptkonkurrenten Kritiker sind. Mhm. Und ich habe auch von Robert Habeck gehört, er will sich jetzt richtig reinhängen in den Osten. Also er hat ja kein Mandat, also er ist nicht im Bundestag und ist nicht Minister, hat also als Parteivorsitzender relativ viel Zeit, mehr als andere. Und er wird sich jetzt in den ostdeutschen Wahlkampf voll reinwerfen.
Mhm. Endet dann diese Erfolgsgeschichte im Kanzleramt?
Na, da sind wir ja noch weit von entfernt.
Aber ich glaube, vorstellen könnten sich die Grünen das.
Ich glaube, sie selber stellen sich das weniger vor als wir Medien. Also wir Medien finden solche Gedanken dann irgendwie immer ganz lustig und das sind so Spielchen. Aber ich glaube, die Grünen sind im Moment immer noch keine Volkspartei. Sie können es vielleicht mal werden, weil und die SPD vielleicht ablösen. Aber da sind wir erst noch auf dem Weg und so weit ist es noch nicht.
Samstagmittag, das ist für uns immer der Moment, um sowohl auf den Tag als auch auf die vergangene Woche zu gucken. Und wenn wir auf diese Woche blicken, dann sehen wir, sie war auch geprägt von der Debatte über den Stopp für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Dieser Ausfuhrstopp von deutschen Rüstungsgütern wurde in der Tat ja verlängert um ein weiteres halbes Jahr. Es wird nichts genehmigt mehr, nichts geliefert. Da hat sich die SPD durchgesetzt. Sie hat gesagt, das müssen wir auch nach der Khashoggi-Affäre und eben weil Waffen hier im Jemenkrieg dann verwendet werden könnten, was wir nicht zulassen können. Die Union ist sehr kritisch, wenn sie da drauf schaut. Das sei eine Bankrotterklärung für die deutsche Sicherheits- und Außenpolitik, hieß es aus den Reihen der Union. Und Roderich Kiesewetter von der Union, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, meint:
Es bringt im Grunde genommen sicherheitspolitisch oder außenpolitisch überhaupt nichts, weil andere Länder dafür einspringen werden und weil innerhalb Europas, insbesondere mit Frankreich und Großbritannien, Deutschland seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt und deswegen sich auch die Frage der Verlässlichkeit stellt. Wir müssen hier Moral, Interessen und Werte schon etwas stärker ausbalancieren.
Also Moral, Interessen und Werte seien hier nicht ausbalanciert in dieser Entscheidung in Sachen Rüstungsstopp. Wie sehen Sie das, Frau Marschall?
Ach, das ist echt eine schwierige Frage, weil ich finde, dass die Moral, die bleibt ja sowieso schon immer auf der Strecke, wenn es eben um Rüstungsexporte und überhaupt um die deutsche Rüstungsindustrie geht. Wir sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Unsere Waffen sind in allen möglichen Kriegen mit dabei und jetzt immer mit den Arbeitsplätzen zu argumentieren und dass wir eben unsere Industrie aufrechterhalten müssen, das springt ehrlich gesagt für mich ein bisschen zu kurz. Eigentlich ist es an der Zeit, dass man sich insgesamt zusammensetzt mit der EU oder auch sogar auf Weltebene und aufhört, eben diese leidigen Rüstungsexporte überhaupt zu tätigen. Also ehrlich gesagt bin ich da jetzt gerade relativ radikal. Also
und auch ein bisschen utopisch, weil ich weiß nicht, ob die Briten und die Franzosen sich darauf einlassen würden, was sie jetzt fordern.
Ja klar, aber deswegen, dafür haben wir ja die EU, dass wir eben auf EU-Ebene sowas auch ausverhandeln und beraten können. Es ist vielleicht ein bisschen naiv von mir, das anzunehmen, aber ich finde, also ich kann mich jetzt hier nicht hinsetzen und Herrn Roderich recht geben und sagen, wir müssen aus dem Interesse der Verlässlichkeit und weil eben andere da auch Waffen hinliefern würden, von unseren moralischen Vorhaben abgehen.
Es ist ja interessant, dass die Grünen auch von dieser jetzigen Entscheidung nicht begeistert sind, denn Omid Nuripur in ihrer Zeitung in der Rheinischen Post hat er gesagt, die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien gingen sofort also über Frankreich und dafür will sich die SPD jetzt auch noch feiern lassen, so ungefähr. So ginge das ja nicht.
Ja, also da hat er ja einen richtigen Punkt, weil diese Einigung zwischen Union und SPD läuft ja darauf hinaus, dass man doch noch deutsche Bauteile für Gemeinschaftsprojekte liefern
kann. Zum Beispiel
im
Eurofighter sind sie drin und werden dann, das wird weiter exportiert über Frankreich.
Genau, und insofern ist da ein kleines Schlupfloch, also in Wirklichkeit exportieren wir auch indirekt weiter nach Saudi-Arabien. Es ist nicht nur diese Sache mit den Gemeinschaftsprojekten, sondern es gibt dort auch noch eine Regelung, dass Frankreich für 400 Millionen Euro bestimmte Waffen liefern kann, wo deutsche Teile auch direkt drin sind und so weiter. Also Es ist ein Punktsieg für die SPD gewesen. Die Überschrift lautete, wir verlängern den Exportstopp. Aber es geht in Wirklichkeit, gehen die Exporte über dieses kleine Schlupfloch weiter.
Was denken Sie denn, wie tief der Riss innerhalb der Koalition über diese Debatte jetzt geworden ist?
Ich glaube jetzt nicht, dass das ein Casus Belli wird oder dass das jetzt ein Grund wird, dass diese Koalition früher beendet werden könnte. Mhm. Also dazu ist das Thema hat dann doch wieder zu wenig Tragweite, weil es eben auch ein außenpolitisches, ein sicherheitspolitisches Thema ist, kein innenpolitisches. Also wenn es einen Riss in der Koalition, also einen endgültigen gibt, dann würde das eher über ein innenpolitisches Thema passieren. Aber dass wir natürlich sowieso einen Riss haben und dass die beiden nur Partner oder die drei Partner nur noch schwerfällig oder nur mit Knirschen noch zusammenarbeiten und diese Legislaturperiode zu Ende bringen, das ist uns, glaube ich, allen bewusst und klar.
Wir blicken zurück auf die vergangene Woche und da hat uns der Bericht des Russland-Sonderermittlers Robert Mueller beschäftigt. Der soll jetzt bis Mitte April in großen Teilen zumindest den Kongressabgeordneten in Washington und der Öffentlichkeit auch zur Verfügung gestellt werden. In diesem Bericht steht, dass es keine Beweise dafür gibt, dass 2016 im Wahlkampf in den USA es eine Zusammenarbeit gegeben hat zwischen dem Trump-Team und dem russischen Geheimdienst. Keine Beweise dafür. Trump hat das natürlich gleich als Entlastung für sich verbucht.
There was no collusion with Russia. There was no obstruction.
Es gab keine Verschwörung mit Russland und auch keine Behinderung der Justiz. Es war eine komplette und totale Entlastung. Es ist eine Schande, dass unser Land dies durchmachen musste.
Tja, so seine Worte. Was empfinden Sie, wenn Sie das hören, Frau Marschall?
Ja, da empfinde ich Fremdschämen sozusagen, weil das ist natürlich nicht wahr. Also der Herr Mueller konnte das nicht nachweisen. Aber wir wissen ja, dass Donald Trump im Wahlkampf bestimmte Dinge wusste, die er gar nicht hätte wissen können. Er wusste vorher zum Beispiel, dass die Seite von Hillary Clinton gehackt worden ist.
Aber er kann ja trotzdem jetzt diese Ergebnisse dieses Reports erstmal für sich verbuchen. Und ich frage mich schon, ob er das nicht als Trumpf für den Wahlkampf im nächsten Jahr 2020 schon verbuchen kann.
Absolut. Das wird er tun und da werden dann auch viele Leute drauf reinfallen, ehrlich gesagt. Also insofern, der Mueller-Bericht ist jetzt für ihn relativ glimpflich ausgegangen. Allerdings, man darf nicht vergessen, dass es ja noch weitergeht. Also es gibt ja den Vorwurf der Justizbehinderung.
Genau, Behinderung der Justiz. Und da gibt es eben Indizien, dass es die gegeben hat. Und die Entscheidung eben, ob die strafrechtlich relevant sind, die muss jetzt der Justizminister treffen.
Genau, aber der ist Trump natürlich auch gewogen. Es gibt aber ja auch noch eine unabhängige Justiz, also die nicht nur am Justizminister hängt. Und der Herr Mueller hat an die Staatsanwaltschaften weitergegeben. Es soll da Ermittlungsverfahren geben wegen Steuer- und Bankbetrugs gegen Trump, Bestechung und Geldwäsche. Und dann muss dort die unabhängige amerikanische Justiz mal beweisen, dass sie auch gegen einen US-Präsidenten vorgehen kann.
Mhm. Ich meine, bisher hat sich der Rechtsstaat ja doch noch ganz gut gehalten. Ich würde gerne mal unseren Korrespondenten Thilo Kössler zu Wort kommen lassen, der nochmal aufzählt, was hier eigentlich alles durch Donald Trump passiert ist in der letzten Zeit.
Donald Trump hat die Autorität des Rechtsstaates und die Gewaltenteilung in Frage gestellt. Er hat die Glaubwürdigkeit der Institutionen unterminiert und ihren Repräsentanten die Legitimität abgesprochen. Er hat die Untersuchung für illegitim erklärt, Robert Mueller als Gefahr für die USA denunziert, den Geheimdiensten die Kompetenz abgesprochen und der Justiz ihre Überparteilichkeit.
So war das. Trotzdem hat sich der Rechtsstaat behauptet und Herr Mueller gilt ja auch weiterhin als, sage ich mal, unbestechlicher und ehrenhafter Ermittler. Die Frage ist jetzt, sollte Trump 2020 die Wahlen nochmal gewinnen, wird sich der Rechtsstaat auch weiterhin behaupten können?
Ja, das hoffe ich doch. Also wir haben ja auch ein Parlament, das aufpassen sollte und aufpassen muss. Wenn jetzt der Präsident zum Beispiel Gesetzentwürfe vorlegen würde, wo er eben diese Unabhängigkeit der Justiz unterminieren würde, Also bis jetzt, wenn es sich bis jetzt behaupten konnte, der Rechtsstaat, dann bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass das auch in einer zweiten Legislaturperiode Trump passieren würde. Es ist aber natürlich, wäre es trotzdem furchtbar, wenn der Mann nochmal gewählt werden würde für die ganze Welt, weil er eben durch sein ständiges Leugnen und auch seine ständige Verbreitung von Falschnachrichten Leute derart beeinflusst, dass einfach auch falsche Dinge dann entschieden werden oder eben solche Demagogen wie er immer weiter an die Macht kommen würden. Also es wäre verheerend, wenn Donald Trump nochmal gewinnen würde.
Thilo Kössler, unser Korrespondent, hat so von der Metaebene geguckt und hat gesagt, dass das alles jetzt in den USA so ist, wie es ist, kann auch eine Folge dessen sein, dass das eben ein Zwei-Parteien-System ist und dass diese Konfrontation dieser beiden Parteien so unerbittlich ist, so ähnlich wie in Großbritannien, und dass da auch eine Handlungsunfähigkeit am Ende daraus entstehen kann. Insofern ist die Frage, was könnten wir lernen, auch aus diesen Dingen für Deutschland? Wir haben jetzt eine große Koalition. Wer weiß, ob es die noch geben wird nach den Wahlen in Deutschland oder ob dann vielleicht auch im Parlament, wir hatten kurz darüber gesprochen, während die Musik eben lief, sich sozusagen ein bisschen die Zersplitterung der Bevölkerung auch im Parlament abzeichnet. Vielleicht ist das am Ende eine ganz gute Sache.
Ja, da würde ich nicht so ohne weiteres Ihnen zustimmen. Wir haben ja in Deutschland, Gott sei Dank, die letzten 60 Jahre nicht so ein Zwei-Parteien-System gehabt, sondern wir hatten eben die Freien Demokraten und dann eben seit 1980 die Grünen. Und dann haben wir jetzt eben auch noch die Linke.
Aber jetzt haben wir schon eine ganze Zeit lang die Große Koalition.
Ja, das ist wahr. Und diese Große Koalition, das haben wir, glaube ich, alle erfahren. Erstmal ist die ja in dieser Legislaturperiode auch nur eine Notlösung. Also die SPD hat sich sozusagen geopfert oder ist in die Bresche gesprungen, weil, das wissen wir ja, Jamaika nicht geklappt hat, weil die FDP sich dafür noch nicht in der Lage gesehen hat. Aber ich glaube, nach dieser Legislatur ist klar, die Zeit der Großen Koalition in Deutschland ist erstmal vorbei und dann werden andere Bündnisse zustande kommen. Ich glaube aber, eine große Zersplitterung des Parlaments wäre kein guter Weg für die Zukunft.
Heute Nacht, Frau Marschall, kommt wieder etwas über uns, denn es beginnt die Sommerzeit. Freuen Sie sich?
Ja, da freue ich mich ehrlich gesagt drauf. Also ich wache morgens immer um dieselbe Uhrzeit auf.
Egal wie viel Uhr es ist.
Ja, eben genau. Mein Körper sagt mir einfach, jetzt ist Ende, jetzt bist du wach.
Und was sagen Sie dazu, dass die Sommerzeit in Zukunft die einzige Zeit sein wird, wenn es denn so kommt?
Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut, weil ich gehöre auch zu den Menschen, die das irgendwie durcheinander bringen. Oder ich finde es schön, wenn ab 2021 wir einfach nur noch eine einzige Zeit haben. Und ich finde es ehrlich gesagt auch, diese Umstellung fand ich jetzt schon immer gar nicht so furchtbar nötig.
Fand ich ehrlich gesagt auch. Man sagt ja, es tut den Menschen auch nicht gut, es macht uns zu schaffen. Übrigens auch den Haustieren, den Hunden. Und so insofern gut, dass es aufhört. Schön, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Birgit Marschall von der Rheinischen Post.
Danke.